Köln Campus.
Daniel Gerlach, herzlich willkommen.
Ja, Tim, danke und danke für die Einladung.
Ja, Trainer der Kölner Futsal Panthers. Wir haben eben schon ein bisschen eine kleine Einführung in den Futsal gegeben. Deswegen von unserer Seite jetzt nochmal Gratulation erstmal zur Westdeutschen Meisterschaft. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Saison für euch gelaufen ist, die, ich glaube, seit 2-3 Wochen zu Ende ist?
Ja, seit Anfang März. Also bei uns ist die Liga so strukturiert, dass wir 10 Vereine haben und die spielen dann in der Regionalliga um 2 Playoff-Plätze. Und da haben wir es eben geschafft, Meister zu werden und eigentlich auch mit, so stolz muss ich das schon sagen, mit einer Bilanz, die vorher noch kein Verein geschafft hat. Und dann spielt man halt gegen die anderen Meister, Vizemeister in anderen Regionalligen.
Genau, es gibt Playoffs, die habt ihr bisher relativ erfolgreich bestritten. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ihr hattet 2 Spiele bislang.
Richtig, wir haben gegen den 2. aus der Regionalliga Nord dann gespielt. Das war eine Hamburger Truppe. Das war lief sehr gut zu Hause vor vollem Haus. Haben wir 8-2 gewonnen. Und jetzt vergangenes Wochenende in Stuttgart gegen ein Team, das heißt TSV Wallendorf. Und da haben wir auch ein höheres Ergebnis erzielen können. Die Ergebnisse täuschen so ein bisschen, so zum Vergleich. So ein 7-3 ist quasi eher so ein 3-1 im Fußball. Also das entwickelt sich oft in den letzten Minuten, wenn man sieht, wie die letzten Tore gefallen sind, die letzten 4 Tore sind in den letzten 2-3 Minuten gefallen. Das geht dann oft gegen Ende nochmal richtig los.
Was wir nämlich in der kleinen Einführung oder was ich nicht erwähnt hatte, ist, dass es beim Futsal auch die Möglichkeit gibt, wie im Handball oder im Eishockey zum Beispiel, den Torhüter auszuwechseln und dafür noch einen 5. Feldspieler auf dem Platz stehen zu haben und dann...
Richtig, das hat auch der Gegner dann gemacht, weil er mit mehreren Toren im Rückstand war und das haben wir aber dann gut ausgespielt und ausnutzen können und daraus auch eher Profit schlagen können.
Jetzt geht's ins Finale, eben am 28. oder am 29. April, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Das wird in Dresden ausgetragen.
Das ist schon fix, ja. Es wird wahrscheinlich, denke ich mal, ist eine starke Tendenz zu dem Samstag tendieren. Und das wird die Ballsportarena in Dresden sein. Das ist eine sehr fortschrittliche Halle. Die hat einen LED-Boden. Also die Linien werden mit Lichtern angezeigt. Das ist so ziemlich einmalig in Europa. Und das wird für alle Beteiligten auf jeden Fall da schon mal ein besonderes Erlebnis sein.
Dann sind wir mal gespannt, wie auch das mediale Echo ist, ob eventuell es auch eine Live-Übertragung gibt. Aber jetzt rein vom Sportlichen, es geht gegen Hohenstein-Ernsthal. Die haben auch beide Spiele vom Ergebnis her einigermaßen souverän gewonnen. Auch, ich glaube, jeweils mit mehreren Toren Vorsprung. Hast du dich schon mit dem Gegner beschäftigt? Wie sieht das Ganze aus?
Ja, das habe ich natürlich eigentlich mit allen Gegnern so ein bisschen. Die hatten eben die andere Seite, das wurde vorher alles ausgelost, hatten nominell schwierigere Gegner, die schon längere Futsal-Erfahrung hatten. Und die Truppe, die dort vor Ort sein wird, das ist eigentlich eine Truppe, die gemischt ist mit Nationalspielern und einmal eine Hälfte osteuropäische Spieler, die da sehr viel Erfahrung in der Ukraine, in Tschechien sammeln konnten. Also es wird definitiv der schwierigste Gegner sein, auf den wir treffen können.
Und wie wird das so vom Niveau her? Also ich habe tatsächlich das Viertelfinale gegen die Hamburger Mannschaft, gegen HFC 16, habe ich gesehen. Wie wird das so vom taktischen Niveau? Also ich hatte den Eindruck, dass die Kölner Futsal Panthers als Mannschaft schon auch ihren Gegnern immer überlegen waren, um 1-2 Klassen. Wie erwartest du da die Hohensteiner?
Die sind in jedem Falle taktisch sehr eingespielt, sehr geschult. Die waren letztes Jahr auch schon im Finale, durften das gegen den damaligen Sieger halt bestreiten und haben viel Erfahrung, allein weil die ausländischen Spieler da schon eine Expertise mitbringen aus dem Ausland. Das wird eine ganz harte Nuss. Da muss ich noch einige Nächte drüber schlafen, um dann den richtigen Matchplan da auszufallen.
Ihr habt jetzt ja noch 1,5 Wochen ungefähr, um euch darauf vorzubereiten. Mhm. Hast du einen speziellen Trainingsplan entwickelt, wie du deine Jungs optimal einstellst? Wie oft trainiert ihr in der Woche?
Also generell in Deutschland muss man ja schon sagen, ist das eher eine Entwicklungssportart. Da brüsten sich manche Vereine, dass sie halt nicht so oft trainieren. Da sage ich aber im Umkehrschluss, Ja, das darf niemals ein Argument sein, wenn ich trainieren möchte, dann trainiere ich irgendwo auf dem Parkplatz oder wie auch immer, weil die Hallenproblematik ist in ganz Deutschland eigentlich präsent. Wir aktuell oder ich habe meine Spieler so weit gebracht, dass die viermal in der Woche meine Nase sehen. Das funktioniert ganz gut und das ist auch eigentlich der Mindestaufwand, der sein muss, um auf einem hohen Niveau spielen zu können.
Habt ihr den Ablauf eurer Reise dann nach Dresden schon geplant? Also macht ihr euch dann, vorausgesetzt das Spiel ist am Samstag, schon am Freitag auf dem Weg und habt ihr die Möglichkeit dann vor Ort vielleicht nochmal zu trainieren?
Ja, das wäre optimal und so ist es auch angedacht. Ich habe kurz bevor ich hingekommen bin noch ein paar Telefongespräche geführt. Das läuft gerade alles parallel. Das Telefon ist kaum still. Da gibt's immer irgendwie organisatorischen Bedarf. So ist es eigentlich in der Tat. Wir versuchen Freitag schon früh hinzufahren. Wenn wir mit dem Bus fahren, dann dauert es von uns schon 8 Stunden. Dann kommen wir auch relativ spät erst an. Dann hat man die lange Reise in den Knochen. Dann müssen wir am besten auch noch uns dann bewegen oder einen Trainingseinheit am Morgen noch machen von dem Finale. Also das sind alle, ja, da kommt es gerade drauf an, auch auf Hallenkapazitäten, dass wir da vor Ort trainieren können. Da kümmere ich mich auch gerade drum, dass wir halt nicht da nach einer Busfahrt direkt ins volle Programm rein müssen.
Also man sieht auch hier den Amateurcharakter der Sportart, dass es eben diese Organisationsprobleme gibt und ja, dass natürlich auch sämtliche Spieler noch berufen nachgehen, nehme ich jetzt mal an.
Das ist ja, absolut. Also es ist definitiv, meine Spieler, um da Einblicke zu geben, die verdienen kein Geld. Ich verdiene auch kein Geld. Also ich habe Leute über ihre Leidenschaft eher bei mir oder weil ich versuche, die Spieler auch zu verbessern. Ich bin selber aus Passion halt da. Und das ist schon ein Riesenproblem, weil man eigentlich im Fußball, was in dem Sinne eigentlich ein Konkurrenzsport für uns dann darstellt, in der 9. Liga noch ein gutes Taschengeld verdient. Und dann sagen die, ja, dann muss ich eher zum Training vom Fußball vielleicht und komme dann nicht zum Futsal, wenn Trainingszeiten da wären. Ich habe den Luxus, dass meine Spieler eigentlich alle, bis auf eine Ausnahme, nur ausschließlich Futsal spielen. Also das Problem habe ich nicht. Aber das ist in der Tat in Deutschland ein Riesenproblem, weil wir haben eigentlich gute Spieler in Deutschland. Nur das Problem ist halt, dass sie beim Fußball mehr verdienen als beim Futsal.
Wir haben eben schon über dein Team, das du trainierst, über die Kölner Futsal Panthers und das bevorstehende Finale gegen Hohenstein-Ernsthal geredet. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen in deine persönliche Futsal-Geschichte einsteigen. Wie bist du zu dem Sport gekommen?
Ja, ich habe damals auch an der Sporthochschule trainiert. Ein Großteil unserer Mannschaft besteht aus Studenten, auch überwiegend von der Sporthochschule. Und dann kommt man halt von Hölzchen auf Stöckchen. Ein ehemaliger Freund hat mir, oder was heißt ein ehemaliger Teamkamerad, hat früher gesagt, ja, komm mal mit zum Hallenfußball. Und eine Woche später hatten wir die Hochschulmeisterschaft in Münster. Dann haben wir die direkt gewonnen. Ja, und dann spielst du europäische Hochschulmeisterschaften, hast auf europäischem Topniveau eigentlich gegen Nationalspieler gespielt und hast gesehen, was das eigentlich für ein anspruchsvoller, toller Sport ist. Und so bin ich jetzt mittlerweile seit 2007 dabei.
Das heißt, du kommst ursprünglich auch vom Fußball?
Ursprünglich habe ich früher bei Sportfreunde Siegen gespielt. Das war früher ein Zweitligaverein. Bin dann aufgrund des Studiums nach Köln gewechselt. Habe dann noch so ein bisschen hier bei Borussia Hohenlind rumgedaddelt und bin dann parallel zum Futsal eigentlich gekommen.
Wann hast du denn gemerkt, dass deine Begeisterung für den Sport so groß ist, dass du dir auch vorstellen kannst, das Ganze zu trainieren?
Das ist halt, weil der Sport noch nicht so in Deutschland bekannt ist, ist man dann schnell auch selber Trainer. Und mit der deutschen Meisterschaft, die wir gewonnen haben 2009, spielt man dann als deutscher Vertreter im UEFA Cup. Und dann, ja, so Ereignisse fesseln einen dann schon. Oder wir waren dreimal bei den europäischen Hochschulmeisterschaften. Das sind Erlebnisse und Reisen, wo man dann eigentlich ja nur den Sport lieben kennengelernt hat.
Jetzt bist du nicht nur Trainer von den Kölner Futsal Panthers, sondern auch Co-Trainer der seit 2016 existierenden deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Kannst du ein bisschen erklären, was da deine Aufgaben sind und wie es dazu kam?
Ja, also es ist halt so, dass ich auch noch Verbandsauswahltrainer war von Mittelrhein und studentische Nationalmannschaft. Dann kommt dann halt schnell zu den Aufgaben. Glücklicherweise durfte ich da überall Erfahrungen sammeln und jetzt aktuell glücklicherweise bei der Entwicklung der Nationalmannschaft. Da sehe ich mich eher als beratende Instanz. Ich habe natürlich sportliche Schwerpunkte und sei es Trainingsdurchführung, Gegneranalyse, alles, was in dem Bereich reingeht. Und ich bin sicherlich nicht da, um Ja zu sagen und meinem Chef zu sagen, ja, genau so machen wir es. Ich muss ihn eher kritisch beäugen und sagen, ja, das müssen wir vielleicht nächstes Mal so machen oder das finde ich aus meiner Sicht besser, damit er sich auch nochmal hinterfragt.
Jetzt bist du ja auch noch relativ jung, also Anfang, Mitte 30. Wie sieht's denn da mit den Ambitionen aus? Also inwieweit kannst du dir vorstellen, dass Futsal auch in Zukunft Teil deines Lebens bleibt? Und wie sehen da welche Ambitionen aus?
Ja, Teil meines Lebens wird es wahrscheinlich immer bleiben. Ist immer die Frage, inwiefern aktiv. Also ich habe mir damals gesagt, mit der Berufung zum Assistenztrainer der Nationalmannschaft, dass ich nicht mehr aktiv selber als Spieler fungiere, weil es in meinen Augen halt nicht mehr seriös. Da ist es leichter, auf dem Platz zu coachen. Ich muss Mittel finden, um außerhalb des Feldes die Spieler zu erreichen. Und generell das Problem ist in Deutschland, dass die Strukturen halt noch unterirdisch sind. Es sind Kreisliga-A-Vereine im Fußball besser organisiert als mancher Regionalliga-Verein im Futsal. Und das muss sich erstmal ändern, dass da auch die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt wird, weil in manchen Vereinen ist der Präsident zeitgleich Teammanager, Trainer und Spieler in einer Person. Und dann kann man sich so eine Spieltagorganisation natürlich dann auch vorstellen.
Das wäre dann ja eigentlich in der Verantwortung des Deutschen Fußballbunds, also des DFB, der als Dachverband quasi auch für Futsal zuständig ist. Seid ihr da in Gesprächen? Gibt es irgendwelche Gremien, wie man den Futsal als Sportart weiterentwickeln möchte in den kommenden Jahren?
Ja, generell sage ich noch nicht mal, dass es der DFB ist. Man kann immer erstmal schauen, dass bei einem selber im Verein da das richtig läuft. Deswegen bin ich auch noch Vereinstrainer. Also man kann immer leicht sagen, ja, helft uns, gibt uns Geld. Wenn ich an die Entwicklung der spanischen ersten Liga denke, da hatte ich auch schon Gespräche mit den Verantwortlichen. Wir hatten jetzt ein Testspiel in Barcelona und es lief eben so, dass der Verband gesagt hat, wie viel Geld könnt ihr mitbringen, damit wir eine erste Liga, eine nationale Liga gründen können. Und hier ist eher in Deutschland gerade die Haltung, DFB gibt uns Geld, ihr seid so reich. Das ist natürlich auch ein Weg, aber es muss auch natürlich mehr von den Vereinen kommen und da Strukturen geschaffen werden.
Jetzt haben wir schon gehört, dass es Pläne gibt für eine Bundesliga. Was meinst du, macht das mit dem Futsal? Also hältst du das für eine gute Idee, um dem Sport noch mehr nationale Aufmerksamkeit zu geben?
Ja, generell fürs Niveau und für die Nationalmannschaft natürlich unabdingbar in mittlerer Zukunft. Aber für mich muss auch eine Bundesliga sich wie eine Bundesliga anfühlen und nicht, dass man in einer Halle spielt wie vor 200 Zuschauern. Das soll schon wie jetzt bei uns in Köln das Viertelfinale sein. Schon volles Haus, laut und ja, energisch abgehen. Das muss sich nach Bundesliga anfühlen. Professionelle Vereine, auch vielleicht angegliedert an örtlichen Top-Teams, jetzt in unserem Beispiel vielleicht. Fortuna, Viktoria, 1. FC Köln, das zieht dann auch nochmal ein bisschen mehr Seriosität in den Sport rein.
Das ist im Falle einer Mannschaft aus Hamburg schon passiert. Es gab mal die Hamburger Futsal Panthers, die sind mittlerweile vom Hamburger Sportverein, also vom HSV aufgekauft. Korrekt. Quasi worden. Ist das tatsächlich ein Weg, wo du sagst, das würde den Futsalvereinen eigentlich am meisten helfen?
Ja, wenn es gut durchdacht ist. Da gab es schon viele Projekte auch mit Hertha BSC, Eintracht Frankfurt in der Vergangenheit. Die sind dann irgendwann wieder verpufft. Da muss man halt auch so ein bisschen Kosten-Nutzen von beiden Seiten sehen. Und so wie ich das gerade beim HSV Panthers miterlebe, das sieht schon sehr solide aus. Da wird viel bei der Orga geholfen. Das ist nicht einfach nur, dass der Name da ist und vielleicht ein Trikotsatz. Da wird schon viel im Hintergrund im Social Media auch supported oder bei der Spieltagsausrichtung jetzt am Sonntag. Das war schon deutlich professioneller.
Dann blicken wir ganz zum Schluss vielleicht nochmal auf den Sport an sich. Den gibt es noch deutlich kürzer als Fußball, also so erst seit 50 Jahren, beziehungsweise wie man sieht, vielleicht auch seit 70, 80 Jahren. Du bist ja auch jemand, der selber Trainer ist, das heißt Verständnis von Taktik mitbringt, Spielverständnis hat. Was meinst du, wie viel Prozent ist da schon da? Erstmal in Deutschland, aber wie viel Prozent kann sich der Sport auch insgesamt noch entwickeln? Also muss man da vielleicht auch selber noch forschen, was es an taktischen Varianten gibt?
Ja, das ist viel. Also ich persönlich schaue immer auf mich. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Ich muss selber stets immer lernen. Ich war jetzt bei der Copa España in Madrid auf eigene Kosten. Ich nehme Clinics mit, also es sind so Futsal-Lehrgänge im Ausland, um da auch so ein bisschen Know-how mehr anzueignen, alles auf eigene Kosten. Und das kann sicherlich jeder machen. Generell vom Spielermaterial hat man im DFB allgemein in Deutschland halt schon gut ausgebildete Fußballer. Wir haben halt die Problematik, die ich vorher eingangs gesagt habe, dass die halt in niederklassigen Vereinen viel Geld verdienen. die muss man halt auch irgendwie beim Futsalverein halten können. Und vom technischen Bereich haben wir schon sehr gute Spieler. Taktisch ist es schon das größte Entwicklungspotenzial. Wenn ich dann schon auf die Auswahl auch ein bisschen drauf schaue, dann haben viele Vereine eigentlich noch nicht die Notwendigkeit, Taktiken zu spielen, weil sie merken, mit meiner individuellen Klasse komme ich noch weiter. Und das muss ich schon ändern, dass die dann nicht überrascht werden, wenn sie irgendwo eingeladen werden. Meine Standardfrage immer in der Auswahl, früher als Mittelrhein-Auswahltrainer aktiv war, war immer, wer hat letzte Woche Bayern-Dortmund geschaut, dann gehen alle Hände hoch, oder ein anderes Bundesligaspiel, wer hat in den letzten 2 Jahren ein Futsalspiel von der ersten bis zur letzten Minute geschaut, ja, und dann fehlt's halt. Und früher als Kind hat man halt immer auch sich vom Fernseher nach dem Spiel gesetzt, hat die Großen sich angeschaut, und so muss man eigentlich auch heute noch mit der Einstellung reingehen, Spiele anschauen und versuchen, Sachen sich selber da anzueignen und mitzunehmen für sein eigenes Spiel.
Das ist auch, glaube ich, relativ interessant, weil es in vielen Sportarten ja anders ist. Also wenn man sieht, vielleicht beim Basketball oder beim Eishockey, wo jetzt Deutschland nicht zu den Top-Nationen gehört, da fehlt es, denke ich, einfach an Spielern, die ja für den Futsal theoretisch da wären. Man muss sie dann eben nur entsprechend in die Vereine lotsen und taktisch ausbilden. Was denkst du, wie viel Raum ist da noch bis zur Weltspitze, also bis zu den südamerikanischen Mannschaften?
Das ist schon noch groß. Wir haben jetzt viele Jahrzehnte eigentlich versäumt. Klar, man will als DFB natürlich schnell aufholen, aber da geht es eher an Entwicklung, dass man einen Jugendspielbetrieb herstellt, Trainerausbildung, dass Leute halt wirklich den Sport zelebrieren. Als wir jetzt zum Beispiel mit der Nationalmannschaft in Barcelona ein Testspiel bestritten haben, dann haben wir gegen einen 19-Jährigen gespielt, der schon seit 6 Jahren in dem Verein Futsal gespielt hat. Nur in dem Verein, der hat vorher noch irgendwo anders Futsal gespielt. Der hat natürlich ganz andere Bewegungsabläufe, die viel Futsal-spezifischer sind, und das mit 19 Jahren. Also das war schon ein gutes Anschauungsmaterial.
Dann hoffen wir, dass sich der Futsal auch in Deutschland in den kommenden Jahren in eine richtige Richtung entwickelt. Aber jetzt erstmal voller Fokus auf Samstag in der Woche. Viel Glück beim Finale um die deutsche Meisterschaft. Und ja, vielleicht, ich denke mal, der Bewegungsmelder hält euch in der Hinsicht auf dem Laufenden. Danke an Daniel Gerlach.
Ich danke euch.
Köln Campus.